ARD.
Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Mehr als die Hälfte unseres Stroms kommt aus erneuerbaren Energien. Man könnte also meinen, wir sind da auf einem guten Weg. Aber machen wir uns da nicht selbst was vor? Schließlich kaufen wir auch immer mehr Strom im Ausland ein. Darunter viel Strom aus Atom- und Kohlekraftwerken. Mein heutiger Gesprächspartner meint, Importe sind kein Problem, sondern gut so. An unserem Küchentisch spreche ich mit meiner Kollegin Julia Brutter in Frankreich über den anti-weißen Rassismus. Das ist ein Vorwurf, der in unserem Nachbarland seit einigen Wochen vermehrt zu hören ist. Bei einem Dorffest in Südfrankreich, da sollen Eingewanderte ganz gezielt Jagd auf Franzosen gemacht haben. Julia erzählt, wie sie die aufgeheizte Stimmung in Frankreich gerade erlebt. Vorher aber zu den Problemen, die wir in unserem eigenen Land haben.
Politikum, der Meinungspodcast.
Mit Sebastian Moritz, hallo. Ich habe den Eindruck, dass da bei uns im Land gerade echt was in Bewegung kommen könnte. Dieser Bericht über ein Treffen, bei dem Politiker von AfD und CDU mit Rechtsextremisten darüber diskutiert haben, wie sie Migranten aus unserem Land vertreiben können, der hat offenbar viele wachgerüttelt. Bei einer Demo gegen Rechts in Köln gestern Abend waren ursprünglich 1000 Menschen angemeldet. Am Ende sprach die Polizei von 30.000 Leuten.
Ich finde es echt beunruhigend und das hat mich dann schon irgendwie jetzt bewegt, hier hinzugehen und auch ein bisschen zu frieren. Ne?
Ähnliche Protestaktionen gab es in den vergangenen Tagen in anderen Städten und viele, die da auf die Straße gehen, die stellen sich die Frage, warum wir nicht endlich versuchen, die AfD zu verbieten. Auch wenn es natürlich nicht ganz ohne Risiko ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
Damit für die Bürgerinnen und Bürger auch nicht der Eindruck entsteht, dass wenn man vermeintlich argumentativ nicht weiterkommt, dass man dann nach dem schärfsten Schwert in unserer Verfassung, nämlich einem Parteienverbot, ruft. Ich glaube, dass da viel dazwischen ist. Aber natürlich ist es auch eine Möglichkeit.
Und diese Möglichkeit muss man irgendwann auch mal nutzen. Die Chance, dass so ein Verbotsverfahren Erfolg hat, sind gar nicht so schlecht, meint der Berliner Staatsrechtler Alexander Thiele.
Ja, tatsächlich ist es nicht so, dass man irgendwie eine einzige Handlung, eine einzige Aussage irgendwie festmachen kann, die dann das Parteiverbot sicher begründet sein lässt. Sondern es sind eben wirklich viele kleine Puzzlesteine, die sich zusammenfügen. Aber ich würde schon sagen, dass das, was in den letzten Tagen passiert ist, ein großes Puzzleteil dazugefügt hat.
Natürlich wären diese rechtsextremen Gedanken mit einem AfD-Verbot nicht von einem Tag auf dem anderen weg, das ist klar. Doch wir würden immerhin verhindern, dass sie einen demokratischen Anstrich bekommen und auch noch mit Steuermitteln weiter verbreitet werden. Eins müssen wir uns aber auch klar machen, verlassen können wir uns nicht drauf, dass die Justiz das AfD-Problem schon lösen wird. Viel wichtiger ist da ja, dass wir weiter gegen rechte Hetze auf die Straße gehen. Und je mehr das tun, desto besser.
Bitte beachten Sie, dieser Podcast setzt Meinungen in hoher Konzentration frei. Gelegentlich kann es zu mentalem Juckreiz kommen.
Ja, auf den ersten Blick hat sich gar nicht so viel geändert. Wenn wir auf den Lichtschalter drücken, dann wird's hell. Wenn wir einen Stecker in die Steckdose stecken, dann läuft der Fernseher oder es saugt der Staubsauger, wie auch immer. Das ist zumindest hier bei uns seit Jahrzehnten zum Glück selbstverständlich. Auf der anderen Seite der Steckdose, da hat sich in letzter Zeit aber einiges getan. Deutschland hat im vergangenen Jahr die letzten 3 Atomkraftwerke abgeschaltet. Die deutschen Kohlekraftwerke, die sind nicht mehr so wichtig für die Stromversorgung. Und erstmals konnten wir in Deutschland im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte unseres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien decken. Klingt, finde ich, alles erstmal gar nicht so schlecht. Bestimmt morgen auch Thema beim Energiedialog des Bundesverbands Erneuerbarer Energien mit Wirtschaftsminister Robert Habeck. Doch zur Wahrheit gehört auch, Deutschland kauft so viel Strom wie noch nie im Ausland ein, darunter auch Strom aus Atomenergie und Kohlekraftwerken. Mein heutiger Gesprächspartner meint, das ist gar kein Problem, dass wir uns im Ausland Strom besorgen müssen. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit Bruno Burger. Er beschäftigt sich am Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme in Freiburg mit dem Energiemarkt. Hallo, Herr Burger.
Hallo, guten Tag.
Die Frage, wie wir uns klimafreundlich mit Strom versorgen können, die treibt Sie ja persönlich schon seit Jahrzehnten um. Sie haben schon 1988 als Student sich 2 Solarmodule gekauft, haben damit versucht, ihr kleines WG-Zimmer mit Strom zu versorgen. Damals konnte man jetzt noch keine Balkonkraftwerke im Baumarkt kaufen. Das heißt, Sie mussten da richtig tüfteln. Warum hat Sie das schon damals als junger Mann angetrieben, da so tief einzusteigen?
Ja, wir hatten schon damals eine energiepolitische Diskussion und damals ging es eher um die Kernkraftwerke als um die CO2-Emissionen und die Kraftwerkskatastrophe in Tschernobyl war dann ein Auslöser zu sagen, ich probiere es mal auf andere Weise mit eigenen Solarmodulen und schließlich bin ich ja Elektrotechnik-Ingenieur, da muss man ja sowas auch hinkriegen.
Und hat auch geklappt?
Das hat auch geklappt, ja, natürlich.
Natürlich, sagen Sie. Mit welchen Gefühlen schauen Sie denn jetzt heute, also fast 40 Jahre später, auf den Energiemix bei uns in Deutschland?
Ja, wir haben in den 40 Jahren viel erreicht. Leider haben wir, sagen wir mal, die letzten drei Legislaturperioden etwas die Bremse drin gehabt beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber jetzt mit der neuen Bundesregierung geht alles viel schneller und die Anteile der erneuerbaren Energien steigen dadurch auch sehr schnell.
Nun ist es ja auch so bei uns in Deutschland, wir schaffen es nicht dauerhaft, so viel Strom zu erzeugen, wie wir brauchen. Also wir kaufen mehr Strom aus dem Ausland ein und ein nicht unerheblicher Teil dieses Stroms, ich habe es vorhin schon gesagt, aus dem Ausland kommt eben aus Atomenergie, aus Gas. Machen wir uns da also nicht selbst was vor, wenn wir uns jetzt über diese schöne grüne deutsche Strombilanz freuen?
Nein, das sehen Sie komplett falsch. Also wir schaffen es immer, uns selber zu versorgen. Aber Deutschland ist eingebettet in einen europäischen Strommarkt. Und gerade im Sommer, als wir die Importe hatten, da war deutscher Strom aus deutschen Kraftwerken einfach zu teuer. Und ausländischer Strom, zum Beispiel aus der Schweiz, aus Österreich, aus Schmelzwasserkraftwerken, der war deutlich günstiger. Auch französischer Atomstrom ist im Sommer günstig, weil der Verbrauch sehr gering ist und die Erzeugung den Verbrauch übersteigt. Und umgekehrt ist Deutschland eher Stromexporteur im Winter, weil wir durch die Gas- und Kohlekraftwerke eben steuerbare Kraftwerke haben. Und somit können wir Ländern wie der Schweiz oder Österreich, die eine Winterstromlücke haben, oder auch Frankreich hat zu wenig Strom im Winter, dann können wir denen aushelfen.
Clemens Fuß, der Präsident des Münchner IFO-Instituts, der hat gesagt, Deutschland verlasse sich darauf, dass andere Nationen klimaschädliche Rohstoffe für uns gewinnen und diese schmutzige Stromproduktion sei eben nötig, weil Deutschland aus der Kernkraft ausgestiegen sei und eben auch kein Gas mehr weiter fördern wolle in Deutschland. Was ist da dran?
Also der Strom war 2023 so sauber wie schon lange nicht mehr. Ich habe gerade die Stromerzeugung aus Braunkohle und Steinkohle mal recherchiert, bis zurück zum Jahr 1950. Und wir hatten zuletzt so wenig Steinkohle und Braunkohle verstromt im Jahr 1959. Das ist schon lange her.
Die Bild-Zeitung hat vor einiger Zeit vorgerechnet, dass der Strom, den wir aus dem Ausland einkaufen, viel teurer ist als der Strom, den wir verkaufen. Sie haben das jetzt eben das Gegenteil gesagt. Also was ist da richtig?
Also prinzipiell sorgt der europäische Strommarkt dafür, dass alle europäischen Länder günstigeren Strom bekommen durch die Kopplung der Strommärkte. Und in Deutschland ist es natürlich so, wir haben viel erneuerbare Energien. Und wenn wir zu viel erneuerbare Energien haben, dann verkaufen wir den Strom zum Beispiel nach Österreich und in die Schweiz. Dort wird er in den Pumpspeicherkraftwerken gespeichert und dann können wir ihn später wieder zurückkaufen. Und diese Speicherung ist ja eine Dienstleistung dieser Länder und die muss natürlich auch bezahlt werden. Deshalb ist es klar, dass wir Strom eigentlich günstiger verkaufen und teurer zurückkaufen.
Wenn wir uns jetzt diesen europäischen Strommarkt nochmal anschauen, also Sie sagen ja, es ist finanziell für Deutschland eine gute Sache unterm Strich. Wenn ich mir jetzt anschaue, dass andere Länder zum Beispiel bei der Atomkraft anders ticken als wir in Deutschland, zum Beispiel Frankreich, ja, die bauen gerade weitere Atomkraftwerke. Erst vor kurzem kam daraus, dass sie auch noch mehr Atomkraftwerke bauen. Da ist die Rede von 14 neuen Reaktoren, die da geplant sind. Dann frage ich mich, ob das mit Blick auf den Wunsch Deutschlands, also weg von der Atomenergie, ob das wirklich dann so ein guter Weg ist, wenn wir uns mehr auf dem europäischen Markt mit Strom eindecken?
Nein, Deutschland sollte sich nicht auf dem europäischen Markt mit Strom eindecken. Jedes Land in Europa im Stromverbund sollte übers Jahr gesehen so viel Strom erzeugen, wie es auch verbraucht. Aber die saisonalen Schwankungen sind natürlich von Land zu Land unterschiedlich und deshalb ist es auch kein Problem, wenn jetzt zum Beispiel im Frühjahr Schweizer Strom zu uns fließt, im Sommer vielleicht Atomstrom zu uns fließt oder im Winter wieder Strom von uns in die Nachbarländer. In Summe sollte jedes Land ungefähr autark sein und sollte sich nicht auf Importe verlassen.
Lassen Sie uns mal in die Zukunft schauen. Also Olaf Scholz hat im Mai des vergangenen Jahres gesagt:
Wir wollen uns nicht abhängig machen von Stromimporten aus anderen Ländern. Wir müssen unseren Strom selber produzieren können, im europäischen Verbund dann nutzbar machen. Aber die Produktionskapazität muss groß genug sein, um uns selbst ausreichend Strom zu verschaffen.
Er hat diese Abhängigkeit jetzt angesprochen. Also machen wir uns dann nicht trotzdem abhängig von anderen Ländern, wenn wir zumindest phasenweise dort uns Strom besorgen müssen?
Ja, wir haben bis jetzt immer Strom uns im Ausland besorgt, wenn der Strom dort günstiger war. Wir haben in Deutschland sehr viel installierte Leistung von den Kraftwerken und wir sind bisher immer imstande gewesen, uns selber zu versorgen. In der Zukunft ist natürlich die Frage, wie schnell wir aus der Kohle aussteigen. Und sag mal, ich bin kein Freund von einem festen Ausstiegsdatum aus der Kohle. Wir sollten nicht den Ausstieg planen, sondern den Einstieg in die erneuerbaren Energien. Und umso mehr erneuerbare Energien wir erzeugen, umso weniger fossile Energien brauchen wir und damit sinken auch die CO2-Emissionen. Und das ist erstmal unabhängig davon, ob wir die Kraftwerke ausschalten oder nicht.
Trotzdem ist es so, trotz dieser günstigeren Importe ist der Strom in Deutschland einer der teuersten in Europa. Wie sollen das die Verbraucherinnen und Verbraucher verstehen, diejenigen, die den Strom konsumieren, die Privathaushalte?
Ja, da muss man jetzt erstmal unterscheiden. Der Endverbraucherstrom ist natürlich in Deutschland teuer, aber der Börsenstrompreis, zum Beispiel der Day-Ahead-Strompreis, also Strom, den wir heute handeln für morgen, der ist in Deutschland sehr günstig. Da ist eigentlich nur noch Dänemark, Schweden und Norwegen günstiger und dann kommt schon Deutschland. Das heißt, am Markt, am europäischen Strommarkt ist unser Strom sehr günstig, aber wir haben natürlich hohe Abgaben auf den Strom. Wir haben die Netzentgelte, wir haben sehr viel Steuerlast auf den Strom und das macht den Strom jetzt natürlich bei uns teurer als in manchen Nachbarländern. Dann muss man auch noch sehen, manche Nachbarländer subventionieren ja deutlich den Strom. Zum Beispiel hat Frankreich die EDF verstaatlicht, weil sie zu viele Verluste hatte. Und diese Subventionen vom Staat, die zahlt letztendlich der Steuerzahler. Das ist nicht im Strompreis, aber bezahlt werden muss es trotzdem.
Sind diese hohen Abgaben, die es in Deutschland gibt, sind die ein Problem auch für die Akzeptanz der Energiewende?
Ja klar, auf jeden Fall. Sowohl beim normalen Endkunden als auch bei der energieintensiven Industrie. Alle jammern über die hohen Strompreise. Und da müssen wir schon schauen, wie wir die Strompreise in Zukunft besser zusammensetzen, sodass sie nicht ganz so hoch werden, weil die Erzeugerpreise an sich sind nicht das Höchste, sondern diese Abgaben und Steuern und Netzentgelte, die drauf sind.
Was stimmt Sie denn persönlich als jemand, der schon als junger Student geschaut hat, wie er sich selbst mit Solarenergie versorgen kann? Was stimmt Sie positiv, dass trotz dieser hohen Strompreise, trotz dieser schwierigen Lage in Deutschland die Akzeptanz für die Energiewende nicht verloren geht?
Ja, die Erneuerbaren sind eigentlich die einzige Lösung. Wir haben ein extremes Klimaproblem und wir müssen unbedingt unsere CO2-Emissionen senken. Das kann man einerseits mit erneuerbaren Energien, das ist der deutsche Weg, oder man kann es mit Kernenergie, das ist vielleicht der französische Weg. Aber es zeigt sich gerade, dass die Erneuerbaren eben günstiger und günstiger werden und dass die Kernenergie teurer und teurer wird. Und die Kraftwerke, die Frankreich zum Beispiel gerade gebaut hat, die haben extreme Kostenexplosionen. Und bei den erneuerbaren Energien ist es eher umgekehrt, da wird alles günstiger.
Deutschlands Stromproduktion ist so sauber wie noch nie, dass wir dafür aktuell mehr Strom aus dem Ausland einkaufen müssen, als das noch vor einiger Zeit der Fall war. Ist kein Problem, sondern richtig so, sagt Bruno Burger, Energieexperte am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und eins ist auch klar, der Bedarf an Strom, der wird in den nächsten Jahren steigen. Dafür werden unter anderem die E-Autos sorgen, wenn sie denn mal einigermaßen bezahlbar sind. Doch da könnte sich bald was tun, und zwar dank eines neuen Batterietyps, dem Natrium-Akku. Er könnte helfen, die Elektromobilität erschwinglich zu machen. Wie genau das funktionieren soll, das hat sich das Team vom WDR-Wissenschaftspodcast Quarks Daily angeschaut. Den Link zum Podcast, den finden Sie in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Politikum hier, der Meinungspodcast. Wir kommen an dieser Stelle nochmal zurück zum Rassismus, der uns in letzter Zeit leider immer häufiger beschäftigt. Die AfD war ja zu Beginn dieser Ausgabe schon Thema, aber Rassismus hat natürlich ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Meine Kollegin Julia Borutta aus dem Politikum-Team lebt und arbeitet in Frankreich. Und sie hat gesagt, wir müssen unbedingt mal drüber sprechen, was hier bei uns in Frankreich gerade los ist. Denn da ist anti-weißer Rassismus plötzlich ein großes Thema.
Politikum. Küchentisch.
Hallo Julia.
Hallo, bonjour.
Es soll eingewanderte Menschen geben, die regelrecht Jagd auf Franzosen machen, Gewalt gegen sie verüben. Und dass das jetzt so hochkocht, das hat mit einem Vorfall Mitte November in einem kleinen Dorf in Südfrankreich zu tun. Was genau ist da im Herbst passiert?
Ja, in diesem Dörfchen Crépol südlich von Lyon, wo ich auch hingefahren bin, ist ein 16-Jähriger erstochen worden und weitere Jugendliche sind zum Teil schwer verletzt worden. Vorangegangen war dem Ganzen nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ein Streit zwischen zwei jungen Männern auf einem Dorffest in Crépol. Es kam wohl zu einer Schlägerei und diejenigen, die die Messer gezückt haben, sollen allesamt nordafrikanischer Herkunft gewesen sein. Sie sollen aus einem Brennpunktviertel von Romans-sur-Isère, das ist 20 Kilometer weit weg, dahin gekommen sein und sie sollen gerufen haben, wir sind hier, um Weiße abzustechen. Danach gab es einen Aufschrei der Empörung, 80 rechtsextreme Schläger sind kurz danach in diesem Brennpunktviertel aufmarschiert, um sich zu rächen und rechte Politiker und Politikerinnen haben diesen Jugendlichen, der da gestorben ist, als Opfer von anti-weißem Rassismus bezeichnet.
Du hast gerade gesagt, du bist selbst in diese Region in Südfrankreich gereist, hast dich in diesem Brennpunktviertel umgehört. Wie sind die Menschen denn da so drauf? Was haben die dir erzählt?
Also ich habe da mit jungen Männern gesprochen, die diesen Vorwurf, sie seien rassistisch gegen Weiße, völlig absurd fanden. Sie haben mir gesagt, sie hätten nichts gegen Weiße, es seien die Franzosen, die umgekehrt mit ihnen ein Problem hätten. Und diese jungen Männer, die verwenden Weißer und Franzosen, um die anderen zu bezeichnen. Also als seien sie selber keine Franzosen. Ich fand das selber verstörend und habe sie dann gefragt, aber ihr seid doch selber Franzosen, warum sprecht ihr immer von den anderen als die Franzosen? Und die Antwort war dann ja, aber die würden sie halt immer als Araber oder Schwarze oder Franzosen nur auf dem Papier abqualifizieren. Es ist also durchaus möglich, dass diese jungen Männer, die die Messer gezückt haben, ihre Gegner einfach als Weiße bezeichnet haben, ohne dass das Urmotiv dieser Attacke rassistisch war.
Wenn du das jetzt so erzählst, also rechtsextreme Schlägertrupps, das Brennpunktviertel, das klingt fast schon so ein bisschen wie Bürgerkrieg. Ist das so oder wie erlebst du das?
Also nein, es gibt hier keinen Bürgerkrieg, aber rechtsextreme Politiker beschwören eine Art Krieg der Zivilisationen herauf, also deuten den ganzen Konflikt ethnisch und nicht sozial. Ich erlebe das so im Alltag nicht, aber was ich schon erlebe, ist, dass ein Teil der französischen Bevölkerung die Einwanderer als undankbar und störend erlebt. Also mein Vermieter zum Beispiel ist ein Weißer in der ehemaligen Kolonie Algerien geboren und der spricht heute davon, dass man dort ja so viele Wohltaten hingebracht habe, die ganze Infrastruktur und so weiter. Und heute wollten die Einwanderer, viele Algerier eben auch, Frankreich klein machen und auch unverhohlenen Rassismus gegen Schwarze erlebe ich. Also neulich habe ich mich mit einem jungen Mann vor der Haustür unterhalten, ein Schwarzer, der fürs Rote Kreuz Geld gesammelt hat. Und da kam unser Nachbar vor die Tür und machte mir so ein Zeichen, ob ich denn Hilfe brauche. Das sind schon Reflexe, die ich immer wieder erlebe. Was aber tatsächlich auffällt, ist, dass rechtsextreme Begriffe mittlerweile nicht mehr nur von rechtsextremen Politikern benutzt werden, sondern auch von solchen, die man eigentlich eher in der Mitte des politischen Spektrums verorten würde.
Hast du mal ein Beispiel dafür, dass diese rechtsextremen Begriffe jetzt offenbar salonfähig werden?
Ja, also zum Beispiel dieser Begriff anti-weißer Rassismus. Also den hat im Zusammenhang mit der Geschichte in Crépol jetzt auch der ehemalige Premier Édouard Philippe verwendet, auch der Innenminister Gérald Darmanin. Populär gemacht hat diesen Begriff aber eigentlich Jean-Marie Le Pen, also der Mitbegründer des rechtsextremen Front National in den 80er Jahren. Er hat damals schon von anti-weißem oder anti-französischem Rassismus gesprochen. Aber man muss sich dabei ja eines klar machen. Dieser Begriff setzt die verbale oder physische Gewalt von beispielsweise Menschen mit Migrationsgeschichte gegen weiße Franzosen gleich mit der strukturellen Benachteiligung von nicht weißen Franzosen. Und er blendet eben die Geschichte des Rassismus in den französischen Kolonien und in Frankreich aus. Und also mittlerweile wird er eben von vielen benutzt, auch von der Tochter von Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen oder von der Konkurrenzpartei Reconquête, die eben allesamt fordern, dass die Justiz jetzt anti-weißen Rassismus als Motiv von Straftaten anerkennen soll.
Und hast du den Eindruck, dass sie damit Erfolg haben?
Also der Druck ist jedenfalls enorm hoch, gerade nach den Unruhen, die wir im Juli hatten, die ja viel von den migrantisch geprägten Banlieues ausgingen. Immer mehr Menschen finden es richtig, dass die Justiz anzuprangern sei, weil sie zum Teil Namen von Tatverdächtigen nicht rausgeben würde, um zu vertuschen, dass es oft arabische Namen seien. Das hatten wir auch jetzt in dem Fall von Crépol so. Da haben viele gefordert, ja, die Haupttatverdächtigen müssen genannt werden. Interessante Wendung der Geschichte. Es hat sich jetzt rausgestellt, der eine Haupttatverdächtige heißt tatsächlich Ilyes, ein arabischer Name, aber der zweite Haupttatverdächtige kommt gar nicht aus diesem Brennpunktviertel. Man nennt ihn hier Julien, also das ist eine Fußnote dieser tragischen Geschichte.
Du hast jetzt lange an diesem Fall gearbeitet, hast auch einen langen Beitrag zu dem Thema gemacht, der am Sonntag bei WDR 5 läuft. Was nimmst du denn mit von deiner Reportagereise und von den Interviews, auch mit den rechten Politikerinnen und Politikern?
Ja, also eben, dass viele alles in einen Topf werfen, aber dass auch diejenigen, die sich um Differenzierung bemühen, zum Teil mit in diese Spirale geraten. Also besonders berührt hat mich da die Begegnung mit einer Lokalreporterin in Romans-sur-Isère. Sie war es, die als erste mit den Jugendlichen sprechen konnte über diese tödliche Auseinandersetzung in Crépol. Und 2 von 10 Jugendlichen haben ihr eben berichtet, dass die Messerstecher gerufen hätten, wir wollen Weiße töten. Sie hat das dann direkt veröffentlicht, ohne die andere Seite gesprochen zu haben, weil es da eben erstmal schwierig war, an Stimmen zu kommen, hat sie mir gesagt. Aber sie hat eben mit diesem Artikel entscheidend dazu beigetragen, dass sich das vermeintlich rassistische Motiv für die Tat in der Öffentlichkeit durchgesetzt hat. Und diese Reporterin, die heißt selber Salera Benarbia, die hat also einen maghrebinischen Namen, hat maghrebinische Vorfahren, und ich habe sie gefragt, wie es ihr eigentlich damit gehe. Ne? Und sie sagte, sie habe einfach nichts unter den Tisch fallen lassen wollen. Außerdem seien da die großen nationalen Medien im Anmarsch gewesen und sie wollte denen eben nicht das Feld überlassen. Also da greift auch eben so eine Medienlogik dann. Und eigentlich ist sie aber überzeugt, dass die Zuschreibung Weißer nur eine Replik auf die Zuschreibung Schwarzer ist. Und dennoch ist aber eben ihr Bericht der Anstoß für diese ganze fatale Geschichte gewesen, die so weite Kreise gezogen hat. Und das hat mich doch als Kollegin und Journalistin sehr nachdenklich gemacht.
Kann ich gut nachvollziehen. Julia, danke für diese Eindrücke am Politikum Küchentisch.
Sehr gern.
Frankreich diskutiert darüber, ob es anti-weißen Rassismus gibt. Julia Borutta aus dem Politikum-Team hat ausführlich dazu recherchiert. Die Auslandsreportage können Sie am Sonntag um 18.10 Uhr im Radioprogramm von WDR 5 hören. Mir war schon klar, dass einige von Ihnen damit nicht einverstanden sind. Neulich ging es hier im Politikum um Homöopathie. Gesundheitsminister Lauterbach will, dass Krankenkassen homöopathische Medizin nicht mehr bezahlen, weil eben wissenschaftlich nicht erwiesen ist, dass sie mehr wirkt als ein Placebo. Ich finde das konsequent und richtig, habe ich hier im Podcast auch so gesagt, und eine Menge Mails von Ihnen bekommen. Henrike Walitzer schreibt zum Beispiel, was für eine Unverschämtheit, dies als positive Nachricht zu verkaufen. Wo die Schulmedizin mit ihrem Latein am Ende war, habe sie mit alternativen Heilmethoden die meiste Hilfe gefunden. Und ich persönlich kann mir vorstellen, dass es vielen anderen ähnlich geht. Das Problem ist aber, dass sich eben die Wirkung nicht objektiv beweisen lässt. Den einen helfen Globuli, anderen reicht vielleicht eine heiße Milch mit Honig oder ein großer Schokoladenpudding. Ich meine aber in einem Solidarsystem, da brauchen wir klare Regeln, wenn es darum geht, wie wir unser knappes Geld ausgeben. Wissenschaftliche Studien sind dann ganz guter Richtwert, ich wüsste zumindest keinen besseren, auch wenn die natürlich keine absolute Wahrheit liefern. Politikum-Hörer Bernd Schacht, der schreibt, vielleicht kann man in 100 Jahren beweisen, dass die Homöopathie doch wirkt, aber wer forscht daran? Wer hat das nötige Geld, gepaart mit dem Interesse, das zu beweisen? Herr Schach, es gibt zwar schon einige Studien zu dem Thema, aber vielleicht ja noch nicht genug. Daher folgender Kompromissvorschlag. Das Geld, das die Krankenkassen bei den homöopathischen Mitteln sparen, das stecken wir in die Forschung. Und wenn dann tatsächlich rauskommt, dass die Kügelchen wirken, dann zahlen die Krankenkassen auch wieder dafür. Einverstanden? Wenn auch Sie eine Meinung haben zu Globuli oder zu anderen Themen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an politikum@wdr.de oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an die 0172 253 0042. Ich kann mich noch gut erinnern, als bei uns in der Schule damals der Taschenrechner eingeführt wurde, war eine große Nummer. In der 7. Klasse war das, zumindest offiziell benutzt haben wir das da natürlich schon vorher. Wer heute zur Schule geht, der hat noch ganz andere Möglichkeiten.
Also ich benutze ChatGPT nicht in allen Fächern, aber in Fächern wie Biologie, wo es mir halt sehr schwer fällt.
Beim Taschenrechner war es dann damals so, dass sich der Mathelehrer irgendwann überlegt hat, dass wir nicht mal mit Zahlen rechnen, sondern lieber mit Buchstaben. Da hat das Teil dann nicht mehr so richtig weitergeholfen. Bei Programmen wie ChatGPT könnte das aber anders sein. Deshalb ist es gut, dass sich die Fachleute der Kultusministerkonferenz jetzt mit dem Thema beschäftigt haben. Sie meinen, KI in der Schule kann durchaus sinnvoll sein. Sie sagen aber auch, in der Grundschule sollte auf Programme wie ChatGPT verzichtet werden. Also erstmal richtig lesen und schreiben lernen und danach kann dann die KI ran. Für mich klingt das nach einer vernünftigen Strategie, denn wenn ich ehrlich bin, habe auch ich die Dinge, die aus dem Matheunterricht von damals wirklich hängen geblieben sind, in der Zeit gelernt, als wir noch ohne Taschenrechner klarkommen mussten. Das war das Politikum. Ich bin Sebastian Moritz. Tschüss.
WDR 5.